Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Unser Thema heute: Heilige Teresa von Avila, Gebetslehre. Zu Gast bei uns Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt. Nach der Meinung der Heiligen ist Beten das Atmen der Seele. Danach müssten eigentlich viele Menschen heute dem Ersticken nahe sein, weil sie schon gar kein Bedürfnis mehr nach Gebet haben. Auf der anderen Seite sieht man eine neue Suche der Menschen in allen möglichen Meditationsformen, in verschiedenen Kulturen und auch Religionen, weil sie vielleicht gar nicht wissen, was für geistige Reichtümer es bei uns in der Kirche darüber gibt. Was ist eigentlich Gebet? Wie wächst man darin und was für verschiedene Formen gibt es überhaupt bei uns? Teresa von Avila definiert das Gebet mit Sprechen wie mit einem Freund. Eine Frau und Kirchenlehrerin, eine Ordensfrau, die von Päpsten als Lehrmeisterin des Gebetes empfohlen worden ist. Teresa von Avila, die im 16. Jahrhundert gelebt hat. Ihre Schriften haben auch heute noch nichts an Aktualität verloren. Sie gelten nach wie vor als Grundlage und Wegweiser im Gebet. Wie gesagt, sie ist zur Kirchenlehrerin erhoben worden. Heute am 15. Oktober begeht die Kirche ihren Gedenktag. Grund genug, um uns mit ihr einmal genauer zu befassen, um ihre Schätze zu heben. Zu Gast ist bei uns Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt, der sich damit besonders im Zusammenhang mit dem inneren Gebet befasst hat. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Dann freuen wir uns, dass wir uns heute mit der Tagesheiligen, der heiligen Teresa von Avila, genauer befassen können. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, sehr gern. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen wir zunächst auf das Leben dieser großen Heiligen und folgen wir dabei der Darstellung, wie wir sie im ökumenischen Heiligen Lexikon finden. Dort heißt es: Teresa Sanchez de Cepeda y Ahumada wurde als drittes von 10 Kindern in der zweiten Ehe ihres adligen Vaters geboren. Dieser war als Jude geboren und 1485 mit seiner Familie zum Christentum konvertiert. Das wissbegierige, temperamentvolle und fröhliche Kind wurde von der Mutter fromm erzogen. Und auf Veranlassung des Vaters lernte sie lesen und schreiben, was für die Mädchen damals gar nicht selbstverständlich war. Der Überlieferung nach wollte sie schon im Alter von 7 Jahren zusammen mit ihrem Bruder den Märtyrertod im Kampf gegen die Mauren sterben. Im Alter von 12 Jahren widmete sie ihr Herz nach dem Tod ihrer Mutter, der Gottesmutter Maria. 1531 kam Teresa zur weiteren Erziehung ins Kloster der Augustinerinnen ihrer Heimatstadt. Nach 1,5 Jahren kam sie aus gesundheitlichen Gründen in ihr Elternhaus zurück. 1535 entschloss sie sich unter dem Eindruck der Briefe von Hieronymus und nach eigener Aussage aus Angst vor der Ehe und der damit verbundenen Diskriminierung der Frau und aus Angst vor der Hölle zum Eintritt in den Orden der Karmelitinnen in Avila. Der Abschied von der Welt war ihr, so sagte sie später, als trennte sich jeder einzelne Knochen extra. Nach 1 Jahr im Kloster brach Teresa zusammen. Ihre Veranlagung zu Freundschaft und Kommunikation mit den Menschen, Gott hat mir die Gnade gegeben, dass ich überall, wohin ich kam, Sympathie hervorrief, und so war ich sehr beliebt, übertrug sie auf den verlassenen und verratenen Menschen, Jesus. Daraus entwickelte sich ihr Beten als Pflege der Freundschaft mit Gott bzw. Jesus. Das Tercer Abecedario Espiritual, das dritte geistliche ABC des Franziskaners Francisco de Osuna, bestärkte sie in ihrem schon seit längerer Zeit geübten inneren Beten. 1539 lag sie sogar einige Tage im Koma und fiel 4 Tage lang in eine Art Starre, so dass man sie für tot hielt, ihre Augen bereits mit Wachs verschlossen hatte und sie beinahe lebendig begraben hätte. Sie blieb noch lange gelähmt und konnte auch 3 Jahre später noch nicht selbst gehen. 1539 kam es vor einem Bild mit dem leidenden Christus zu einer Bekehrung und weiterer Vertiefung ihrer Innerlichkeit. In ihrem Kloster und von der Ordensleitung wurde sie aber oft nicht ernst genommen, ja sogar bekämpft. Der Tod ihres Vaters 1543, die Lektüre der Confessiones, der Bekenntnisse von Augustinus und eine weitere Begegnung mit Christus führten sie in der Fastenzeit 1554 zur, wie sie es nannte, endgültigen Bekehrung und neuem Leben. Die existenzielle Erfahrung von Gott so sehr geliebt zu werden, bewirkte eine völlige innere Umkehr und Befreiung. Erste tiefe Gebetserfahrungen und Visionen versetzten Teresa zunächst in Angst und Schrecken, bis sie unter anderem in Franz de Borja einen verständigen Förderer fand. 1556 feierte sie ihre geistige Verlobung mit Christus. 1557 wurde der Jesuit Balthasar Alvarez ihr Seelenführer. In den folgenden Jahren wurde Teresas Berufung immer deutlicher. Aus dem innigen Gespräch mit den Engeln wuchsen ihr Kraft, Weisheit und Liebe, die sie so berühmt machten. 1560 erlebte sie Visionen der Hölle, die sie zu vertieftem Bewusstsein für das umsonst geschenkte Erbarmen Gottes führte und ihren Wunsch nach Vollkommenheit noch verstärkten. Im September 1560 erlebte sie zusammen mit einigen Freundinnen und Verwandten in ihrer Klosterzelle die Gründungssitzung mit dem Wunsch nach Art der Descalzos, der Unbeschuhten, der Reformbewegungen in den Orden, auch im Karmeliterorden eine Reform zu bewirken. Unter größten Schwierigkeiten und Anfeindungen ihrer Ordensschwestern setzte sie die Reform durch. In Erinnerung an die Einsiedler auf dem Berg Karmel und in Anlehnung an die Reformen bei den Franziskanern, die ihr neuer Beichtvater Petrus von Alcantara dort durchgeführt hatte. Nach einer Zeit in Toledo, wo sie ihre Autobiografie zu schreiben begann, erfolgte im August 1562 mit Hilfe des Bischofs von Avila und mit Genehmigung von Papst Pius IV. Die Gründung des Reformklosters San José in Ávila, in dem wieder die ursprüngliche Ordensregel befolgt werden sollte. Der Orden der unbeschuhten Karmelitinnen mit strengster Klosterzucht war geboren. Teresa fügte ihrem Namen den Ordensnamen von Jesus hinzu. Teresa verfolgte gegenüber dem damals vorherrschenden Reformideal anderer Unbeschuhten ihr eigenes Ordensideal. Deshalb gehört sie gerade nicht zu den Unbeschuhten. Für sie war die Anzahl von 13 Schwestern typisch, nach dem Vorbild des Apostelkollegium plus Jesus, die später auf 21 Schwestern erhöht wurde. Teresa konnte sich gegen Widerstände ihrer Mitschwestern, der Ordensleitung und auch weltlicher Behörden behaupten. Der päpstliche Nuntius Felipe Sega hatte sie ein herumvagabundierendes Weib genannt. Ab 1567 konnte sie 4 weitere Klöster nach den neuen Regeln eröffnen. Dann lernte sie 1568 in Valladolid Johannes vom Kreuz kennen und gründete zusammen mit ihm weitere Reformklöster für Frauen und für Männer. Insgesamt 15 Frauenklöster gehen auf ihr Wirken zurück, dazu 16 Männerklöster und eine Missionsstation. In ihrem Buch der Gründungen berichtete sie später darüber. Der geschwisterliche Lebensstil, das Einüben ins Ich-Sterben und Freiwerden vom Ich, die Pflege einer intensiven Freundschaft mit Gott sowie die Demut, das ständige Bemühen um Selbsterkenntnis prägten das Klosterleben. Statt Rigorismus mit schweren Bußübungen wie Selbstgeißelungen, extremem Fasten und totalem Abstinenzgebot bei anderen Unbeschuhten, setzte Teresa auf Sanftmut und die Erfahrung der Liebe Gottes. 1571 wurde sie gegen ihren Willen zur Priorin ihres Stammklosters ernannt. Bald darauf holte sie Johannes vom Kreuz als Spiritual- und Beichtvater in das inzwischen auf 200 Schwestern angewachsene Kloster. Da die Reformklöster immer noch dem Karmelitenorden unterstellt waren, gab es immer wieder Schwierigkeiten. Erst 1580 erfolgte die Anordnung von Papst Gregor dem 13. zur Errichtung einer eigenen Ordensprovinz, die 1581 erfolgte, womit die Trennung der beiden Zweige und die Eigenständigkeit der unbeschuhten Karmeliten anerkannt war. Erst nach Theresas Tod 1593 wurde ein selbstständiger Orden daraus. Theresas Beten bestand darin, mir Christus in meinem Inneren vorzustellen. Später nennt sie es auch Verweilen bei einem Freund, im Bewusstsein, vom Mensch gewordenen Gott geliebt zu sein. Solches Beten verhilft zur Persönlichkeit. Dabei widerfuhr es mir, dass mich ganz unverhofft ein Gefühl der Gegenwart Gottes überkam, so dass ich in keiner Weise bezweifeln konnte, dass er in meinem Innern weilte oder ich ganz in ihm versenkt war. Die Visionen, Verzückungen und das als intellektuelle Vision bezeichnete Erahnen der allerheiligsten Dreifaltigkeit waren für sie prägende Erlebnisse. Aber nicht das eigentliche Wesen der mystischen Erfahrung, denn im erhabensten Zustand, in der mystischen Vermählung, verschwinden sie. Die Freundschaft mit dem menschgewordenen Gott bewährt sich in der gelebten Nächstenliebe, denn ob wir Gott lieben, kann man nie wissen. Die Liebe zum Nächsten erkennt man aber sehr wohl, sagte Theresa. Ihre Schriften bezeugen Theresa als Mystikerin von einer nie zuvor oder danach erreichten Tiefe des Erlebens. In ihrem ersten Werk, der Autobiografie Buch meines Lebens von 1565, beschreibt sie ihren Weg bis zur endgültigen Bekehrung 1554, ihre mystischen Erfahrungen, Verzückungen, Visionen und schließlich die erste Klostergründung. Edith Stein bekannte nach der Lektüre dieses Buches: Das ist die Wahrheit. 1566-67 verfasste Theresa ihre Schrift Der Weg zur Vollkommenheit als Handbuch für das Leben in ihren Klöstern, das von Liebe, innerer Freiheit und Demut sowie, wie der zweite Teil lehrt, vom Gebet geprägt sein soll. Eine erste Buchfassung musste sie erneuern, weil sie darin die Inquisition und die Unterdrückung der Frau in Kirche und Gesellschaft kritisiert hatte. Das Buch der Gründungen entstand 1573 bis 1582 und berichtet von der Gründung der neuen Klöster und enthält Ausführungen über das Gebet. 1577 schrieb Teresa die Seelenburg, das Buch von den Wohnungen der inneren Burg, eine Anleitung zum geistlichen Weg, am Beispiel von 7 Wohnungen in einer Burg, wo der Mensch durch Gottes Handeln zur Vollendung kommt. Ein Klassiker der Weltliteratur. Eine große Zahl weiterer Werke, dazu von schätzungsweise 16.000 geschriebenen Briefen, mehr als 400 erhaltene, begründen das ihr zugemessene Prädikat Doctrix Mystica. Teresa gilt als größte Mystikerin aller Zeiten. Sie hat, Zitat, in der Mystik dieselbe Bedeutung wie Thomas von Aquin in der Dogmatik, so der französische Bischof Jacques Benin Bossuet schon am Ende des 17. Jahrhunderts. Auf einer Visitationsreise starb sie im von ihr gegründeten Kloster in Alba de Tormes, froh, nicht als Heretikerin aus der Kirche ausgeschlossen worden zu sein, sondern sie bezeichnete sich als Tochter der Kirche. Gott war für Teresa nicht eine ferne, hohe Macht, sondern der Mensch Jesus, zu dem sie eine innige Freundschaft pflegen konnte. Beten ist nicht nur Gebet mit Worten, sondern als inneres Gebet verweilen bei einem Freund, der uns liebt. Das Streben zur Vervollkommnung aus eigener Kraft führe beim Scheitern zu Neurosen, beim Gelingen zu pharisäerhaftem Stolz. Gottes Vergegenwärtigung durch inneres Beten aber eröffne das Zutrauen, dass Gott dem Menschen die Vollkommenheit schenkt. Die Nähe zur Rechtfertigungslehre der Reformation ist deutlich. Teresas Leib wurde in der Erde bestattet, war aber bei der Erhebung der Gebeine nach 2 Jahren noch völlig unverwest. Jetzt ruhen sie in einem kostbaren Schrein in der Klosterkirche von Alba de Tormes, das bis heute einer der meistbesuchten Wallfahrtsorte in Spanien ist. 1898 wurde mit dem Bau einer ihr geweihten Basilika begonnen, die aber aus Geldmangel noch immer unvollendet ist. Da Teresas Todestag bereits Gedenktag für Franziskus von Assisi war, legte man bei ihrer Heiligsprechung den Gedenktag auf den Tag danach, also eigentlich auf den 5. Oktober. In ihrem Todesjahr wurde aber der neue gregorianische Kalender eingeführt, was zur Datumsverschiebung um weitere 10 Tage führte. Bereits am 24. April 1614 wurde Teresa selig gesprochen, 1627 zur Patronin von Spanien ernannt. Am 12. März 1622 wurde sie heilig gesprochen und 1944 von Papst Pius XII. Zur Patronin der Schachspieler und am 18. September 1965 durch Papst Paul VI. Zur Patronin der spanischen Schriftsteller erklärt. 1970 ernannte sie derselbe Papst Paul VI. Als erste Frau in der Geschichte der katholischen Kirche zur Kirchenlehrerin.
Heute geht es hier bei Radio Horeb und Radio Maria um Teresa von Avila. Das Lied, das Sie gerade gehört haben, greift auch ein Zitat von ihr auf. Nichts soll dich ängstigen, nichts dich bedrücken, alles vergeht, Gott bleibt derselbe. Wir fahren weiter fort im Vortrag mit Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt und jetzt wird es dann im weiteren Teil um die Gebetslehre von ihr gehen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir das Leben dieser großen Heiligen vor unserem geistigen Auge haben erstehen lassen, Blicken wir nun auf Ihre Gebetslehre, die einen so großen Einfluss auf die Geschichte der christlichen Frömmigkeit genommen hat. Im praktischen Lexikon der Spiritualität lesen wir ganz grundsätzlich im Blick auf die Prägung der Gebetslehre der heiligen Theresia von ihrer Ausrichtung an der Heiligen Schrift. Ich zitiere: Obwohl Theresa mit ihrer Betonung der Erfahrung ein Mensch der Neuzeit ist, akzeptierte sie diese Erfahrung nur, wenn sie durch die Heilige Schrift beglaubigt wurde. Das war nicht einfach, weil spanische Bibellektüre 1559 von der Inquisition verboten wurde und Theresa konnte kein Latein. Aber ihr Gedächtnis, zitatenreiche spirituelle Lektüre und befreundete Theologen halfen ihr. Wie auch bei anderen Mystikern ist das zentrale Wort ihrer geistlichen Entwicklung die Aussage des Paulus: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Dessen wachsende Verwirklichung ihr Bewusstsein bestimmt. Sie ist nicht einfach, wie viele Mystiker, christozentrisch. Sie unterscheidet sich von ihrer Zeit durch die Betonung der Menschheit Christi, was ihrem Leben und ihrer Lehre die realistische, heute als modern empfundene Ausrichtung gibt. Die reiche mystische Erfahrung erweitert dann im Laufe des Lebens den Christusbezug ins Trinitarische. Mensch und Gott gelangen im Bewusstsein der heiligen Theresa zu jener Harmonie, die sie selbst gern mit den Worten des Johannesevangeliums ausdrückt, wenn sie zitiert: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Johannes 14, Vers 20. Das ist die Quintessenz ihrer Mystik. Soweit das Zitat von Erika Lorenz im praktischen Lexikon der Spiritualität. Folgen wir nun im Weiteren bei der Darstellung ihrer Gebetslehre der Karmelitin Antonia Maria Sondermann, die in ihrem Buch Theresa von Avila begegnen, aus dem St. Ulrich Verlag, aus dem Jahre 2007, diese Gebetslehre der Heiligen vor uns klar erstehen lässt. Dort schreibt sie: Die Grundlagen der Gebetslehre der Heiligen werden von ihr in vier Werken unterschiedlichen Charakters aus verschiedenen Lebensphasen dargelegt. Um 1566-67 entstand der Camino, den Theresa als eine Unterweisungsschrift für die Anfänger im geistlichen Leben verfasste. Der Weg der Vollkommenheit. In ihm wird der Zusammenhang zwischen mündlichem Gebet, innerem Gebet und Beschauung anhand eines Vaterunser-Kommentars herausgestellt. Einen völlig anderen Charakter trägt die Relation 5, die 10 Jahre später in Sevilla entstand. Dieser für die Inquisitoren abgefasste Bericht über das Gebet enthält eine sehr knappe und zugleich präzise Umschreibung der verschiedensten Gebetsweisen, vor allem aber der mystischen Phänomene. Im Folgenden soll das Augenmerk auf die beiden bedeutendsten Gebetstraktate gerichtet werden, durch deren Gegenüberstellung man die persönliche Entwicklung von Theresas Lehrmeinung nachvollziehen kann. Dabei geht es um den ältesten 1565 abgefassten Traktat über das Gebet, die Kapitel 11 bis 21 in der Vida, im Buch ihres Lebens, ihrer Autobiografie, und zum anderen um das reifste Werk der Heiligen, eben die innere Burg oder auch Seelenburg genannt, die 1577 fertiggestellt wurde. Teresa entfaltet ihre Gebetslehre im Buch ihres Lebens, in der Vida, indem sie die verschiedenen Gebetsweisen anhand eines anschaulichen Gleichnisses erläutert. Sie kommt im Laufe ihrer Überlegungen immer wieder auf dieses Grundgleichnis mit Bildmotiven aus der Natur, Garten, Wasser, Blumen zurück und legt im Hinblick darauf aus, was das Gebet für den Menschen bedeutet. Teresa vergleicht die Seele dabei mit einem Garten, den man mittels der menschlichen Seelenvermögen bewässern muss, damit die Tugenden in ihm wachsen und blühen können. Das Wasser, mit dem der Garten getränkt wird, ist die Gnade. Die Bewässerung des Gartens kann auf vierfache Weise geschehen. Diese Bewässerungsformen ordnet Teresa den verschiedenen Gebetsweisen zu. Hören wir sie dabei selbst im Wortlaut. Sie sagt: Ich meine, dass man auf viererlei Weise bewässern kann. Entweder indem man Wasser aus einem Brunnen schöpft, was uns große Anstrengung kostet, oder mit Hilfe von Schöpfrad und Rohrleitungen, wo das Wasser mit einer Drehkurbel heraufgeholt wird. Ich habe es selbst manchmal heraufgeholt. Das ist weniger anstrengend als jene andere Art und fördert mehr Wasser. Oder aus einem Fluss oder Bach. Damit wird viel besser bewässert, weil die Erde besser mit Wasser durchtränkt wird und man nicht so oft bewässern muss. Und es ist für den Gärtner viel weniger anstrengend. Oder indem es stark regnet. Dann bewässert der Herr ihn ohne jede Anstrengung unsererseits. Und das ist unvergleichlich viel besser als alles, was gesagt wurde. Soweit die Worte der heiligen Teresa im Blick auf die vier Bewässerungsformen bzw. vier Gebetsformen. Schauen wir nun also das Bild des Brunnens an. Schwester Antonia schreibt in diesem Zusammenhang: Die erste Bewässerungsart, die Teresa schildert im Buch ihres Lebens, verlangt vom Menschen sehr viel eigene Aktivität. Um die innere Hinwendung zu Gott zu vollziehen, muss also, analog gesprochen, derjenige, der mit dem inneren Gebet beginnt, alle seine Seelenvermögen, Verstand, Gedächtnis und Wille einsetzen und auf Gott ausrichten lernen. Das ist alles andere als einfach, sondern erfordert treue Einübung. Aus diesem Grund nennt man diese Gebetsweise auch asketisches Gebet. Die ungewohnte Anstrengung besteht darin, in der Einsamkeit zu verweilen, auf die Sinneswahrnehmung nichts mehr zu geben, das eigene vergangene Leben zu überdenken und sich mit dem Leben Jesu Christi zu beschäftigen. Da bei dieser Tätigkeit vor allem der Verstand beansprucht wird, kann die Ermüdung dieses Seelenvermögens negative Rückwirkungen haben, wie zum Beispiel die Erfahrung von Trockenheit, Unlust, aufgeben wollen, Niedergeschlagenheit, innerer Unruhe und Zerstreuung. Dies also im Blick auf das Wasserschöpfen aus dem Brunnen, die erste Gebetsart, das asketische Gebet. Die zweite Gebetsart versinnbildlicht im Bild des Schöpfrades. Das Gebet der Ruhe ist die zweite Bewässerungsart, das im Gleichnis durch die Bewässerung mit einem Schöpfrad umschrieben wird. Dieses Gebet der Ruhe zeichnet sich sowohl durch Phasen der Anstrengung als auch durch Phasen der Ruhe aus. Das Wasser ist näher und vermag mit weniger Mühe herbeigeschafft zu werden. Aus diesem Grund kann der Gärtner einmal ausruhen. Auf das Gebet bezogen möchte Teresa damit zum Ausdruck bringen, dass es dem Menschen in diesem Stadium schon leichter fällt, die Seelenvermögen, Gedächtnis, Verstand und Wille zu sammeln. Der Wille sei bei dieser Gebetsweise ganz mit Gott beschäftigt und Verstand und Erinnerung helfen ihm, Gott zu genießen. Die Wahrnehmung von Gottes Gegenwart hinterlässt eine große innere Zufriedenheit und man hat den Eindruck, alles in seinem Innersten zu finden. Das erfüllt einen mit tiefem Trost. Teresa charakterisiert diese Gebetsweise vornehmlich durch die Vereinigung des Willens mit Gott. Sie sei wie ein Fünklein wahrer Liebe, das Gott in der Seele zu entzünden beginne. Und man solle begreifen, was diese mit Wonne verbundene Liebe, dass diese mit Wonne verbundene Liebe die Ruhe und die Sammlung seien. Teresa rät aus eigener Erfahrung, es sei wichtig, in dieser Phase nicht mit vielen Worten zu beten, sondern mit Sanftheit vorzugehen. Man solle die Willenskraft durch Liebeserweise wecken, um das Fünklein weiter zu entfachen. Gehen wir nun zum dritten Bild, zur dritten Bewässerungsart, nämlich dem Fluss oder der Quelle. Bei dieser dritten Bewässerungsart, die den Garten der Seele drängt, übernimmt Gott selbst die Funktion des Gärtners. Er möchte, dass sich die Seele während des Gebetes völlig ausruht und sich von den Früchten des Gartens ernährt. Die Gottesbeziehung hat in diesem Stadium des Gebets eine solche Intensität angenommen, dass die Seelenvermögen sich nur noch mit Gott beschäftigen können. Dieser Zustand wird wie ein Schlaf der Seelenvermögen erlebt, in dem man sich zufrieden und voller Glück erfährt. Aber dieses Erlebnis bedeutet immer noch keine vollständige Gotteinigung, Einung der Seelenvermögen. Und so kommen wir zur vierten Gebetsart oder zur vierten Bewässerungsart, um im Bild Teresas zu bleiben. Der Regen. Die Erkenntnis von Gottes Wirken in der Seele ist bei der Gebetsweise, die Teresa im Anschluss an die dritte Bewässerungsart ausführt, nicht mehr möglich. Denn die Seele nimmt nichts mehr wahr, sondern lebt ganz im Genuss Gottes, weil sowohl Gedächtnis als auch Verstand und Wille mit Gott geeint sind. Im Gleichnis mit den verschiedenen Bewässerungsarten des Gartens entspricht diese Gebetsweise dem Regen, mit dem Gott den Garten der Seele tränkt. Wie in der Natur der Regen die effektivste und einfachste Weise der Bewässerung ist, gilt dies analog auch von der Vereinigung mit Gott. Nach Ansicht der Heiligen entspricht die Erfahrung des Apostels Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, genau dem Phänomen dieser Vereinigung mit Gott, indem die Seele das Empfinden hat, zu sterben. Die Seele möchte nichts mehr außer ihren Gott. Teresas Verständnis des mystischen Gebetes ist sehr ausgewogen. Sie leugnet nicht seinen Wert für das Wachstum des geistlichen Lebens, aber sie betont auch, dass es allein in Gottes Ratschluss liege, wem er auf diese Weise begegnen wolle. Man dürfe das Wasser der Gnade zwar erbitten, aber wenn der Regen ausbleibe, solle man immer wieder zu den anderen Formen der Bewässerung zurückkehren. Das ist ein wichtiges Grundprinzip der Gebetslehre der Heiligen. Auf diese Weise macht Teresa sehr deutlich, dass die einzelnen Gebetsweisen nicht chronologisch aufeinanderfolgen, sondern dass sie Ausdruck des Gnadenwirkens Gottes und der menschlichen Gottesbeziehung sind. Nachdem wir nun auf diese vier Gebetsweisen oder Gebetsstufen geschaut haben, wie sie Teresa in ihrem Buch ihres Lebens in der Vida entfaltet, wollen wir nun auf das wohl reifste Werk der Heiligen schauen, nämlich auf die innere Burg oder die Seelenburg. Dieses Werk der Heiligen, das 5 Jahre vor ihrem Tod fertiggestellt wurde und in dem Teresa in mancherlei Hinsicht eine Modifikation, eine Veränderung ihrer Gebetslehre vorgenommen hat und diese in den größeren Zusammenhang des geistlichen Lebens gestellt hat. Wie der Titel Innere Burg oder auch Wohnungen zum Ausdruck bringt, hat Teresa das Bildmotiv zur Darstellung der Gebetslehre gegenüber der Vida verändert. Sie vergleicht die Seele nun nicht mehr mit einem Garten, sondern mit einer Burg aus Kristall, die aus vielen verschiedenen Wohnungen besteht und in deren innerstem Zentrum Gott selbst gegenwärtig ist. Die Burg in der Vielgestaltigkeit und Schönheit ihrer Gemächer ist für Teresa ein Spiegelbild für die unaussprechlichen Geheimnisse, denen der Mensch in seiner Seele begegnen kann, wenn er den Mut hat, sich auf die Reise in sein Innerstes zu begeben. Entsprechend den verschiedenen Gebetsweisen besteht die innere Burg aus 7 Wohnungen, die durch eine unterschiedliche Nähe zum Zentrum ausgezeichnet sind. Je näher der Mensch in sein Innerstes eindringt, desto schöner werden die Wohnungen, desto intensiver ist die Begegnung mit Gott, die jeweils in einer bestimmten Gebetsform ihren Ausdruck findet. Teresa wendet sich mit ihrem Werk vor allem an Menschen, die im Gebetsleben schon weit fortgeschritten sind. Aus diesem Grund fällt die Darstellung der Meditatio, also der Betrachtung, in der die Eigenaktivität des Menschen im Vordergrund steht, sehr kurz aus. Davon wird in den ersten 3 Wohnungen gesprochen. Mit ihren unterschiedlichen Gestalten beschäftigt sich die Heilige eben in den ersten 3 Wohnungen der inneren Burg. Etwa 2/3 des Werkes widmet Teresa der Einführung in die mystischen Gebetsweisen der Contemplatio, und zwar in den Wohnungen 5 bis 7, in denen Gottes Wirken dominiert. Der in den letzten 3 Wohnungen der inneren Burg beschriebene Prozess der Einigung der menschlichen Seele mit Gott beginnt in der 5. Wohnung, erreicht in der 6. Wohnung ekstatische Dimensionen und wird in der 7. Wohnung der mystischen Hochzeit vollendet. Selbst wenn Teresa bei der Abfassung ihres Werkes in erster Linie ihre Mitschwestern vor Augen hatte, so möchte sie in der inneren Burg doch jedem Mut machen, Gott in seinem Innersten zu suchen. Im Wörterbuch der Mystik von Peter Dinselbacher finden wir unter dem Eintrag Theresia von Avila noch eine gute Zusammenfassung hinsichtlich dieses Werkes der inneren Burg. Und damit verlassen wir die Ausführungen von Schwester Maria Antonia Sondermann und gehen zu dieser Zusammenfassung von Tietz im besagten Wörterbuch. Dort heißt es: Nach Theresias eigener Auffassung hat sie ihr mystisches Gebet am schlüssigsten und in der endgültigen Form ihres Erlebens im Castillo, also in der Seelenburg, dargestellt. In der Allegorie der Seelenburg unterscheidet sie 7 zum Zentrum hinführende Gemächer oder Wohnungen, von denen die ersten 3 dem asketischen, aktiven Bereich zugerechnet werden. Das passive, mystische Gebet setzt mit der 4. Morada, der 4. Wohnung, der inneren Sammlung ein, das weiterführt zum Ruhegebet. Die Vereinigung mit Gott setzt mit der 5. Wohnung ein, die nochmals die höheren Stufen des Verlöbnisses und der geistlichen Hochzeit in der 6. und 7. Wohnung unterscheidet. Den Aufstieg zur Vereinigung mit Gott deutet Theresia zugleich in psychologischer Sicht als die sukzessive Bindung der Seelenvermögen, Verstand, Gedächtnis und Wille, wobei erst in der Vereinigung alle 3 Seelenvermögen gebunden sind. In dieses klare Grundschema ordnet Theresia die verschiedenen Begleitphänomene wie Freuden und Wonnen und außergewöhnliche Begnadungen wie Ekstasen oder Visionen ein und gibt so ein schlüssiges, psychologisch einleuchtendes und nachvollziehbares Gesamtbild des mystischen Gebetes, dessen Plausibilität und Stringenz durch geschickt gewählte und konsequent angewandte Bilder und Metaphern einsichtig gemacht wird. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat im Jahre 1982 zum 400. Todestag der heiligen Theresia von Avila ein Schreiben gerichtet an den Generaloberen der unbeschuhten Karmeliten. Aus diesem Schreiben möchte ich nun noch zum Abschluss zitieren, gleichsam als zusammenfassende Würdigung dieser großen Heiligen und Lehrerin des Gebetes. Hier beschreibt der heilige Johannes Paul II. Theresia und die Bedeutung des Gebetes für ihr Leben im Sinne ihrer Christusnachfolge. Ich zitiere: Theresia erkannte als ihre Berufung und ihre Pflicht das Gebet in der Kirche und mit der Kirche, in und mit jener betenden Gemeinschaft, die der Heilige Geist dazu anspornt, mit Jesus und in Jesus den Vater im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Als sie über das Geheimnis der in jener Zeit von Leid heimgesuchten Kirche meditierte, begriff sie, dass die Spaltung der Einheit, der Verrat zahlreicher Christen, der Verfall der Sitten wie eine Verweigerung, Verachtung und Entweihung der Liebe zu betrachten sind, dass die Freundschaft mit Gott in höchstem Maße verletzt worden ist. Menschen, die die Kirche nicht annehmen, nicht mit ihr leben, nicht ihrem Lehramt folgen, weisen Christus und seine Liebe zurück. Die Folgerung daraus wird in einzigartiger Weise an der Reform des Karmes sichtbar, die jedoch nichts von Kampf und Widerspruch an sich hat, sondern gleichsam eine Freundin Gottes ist. Da Gott so viele Feinde, aber nur wenige Freunde hat, war all mein Trachten darauf gerichtet, sagt Theresia, dass zumindest diese wenigen gut sein sollten. Mit aller Entschlossenheit entschied ich mich also bei mir selbst, das Geringe, das in mir vorhanden war, einzusetzen, die evangelischen Räte mit der größten mir möglichen Vollkommenheit zu befolgen und mich zu bemühen, dass die wenigen Nonnen, die hier sind, dasselbe tun. Zitat Ende. Und so sieht sie auch das Gebet als hochherzige Nachfolge dessen, der uns so sehr geliebt hat. Es ist, Zitat, nichts anderes als ein Gespräch unter Freunden, eine persönliche, vertrauensvolle Zwiesprache mit Gott, von dem wir uns geliebt wissen. Im Gebet überlassen wir uns ja der Liebe, die der Heilige Geist in unsere Herzen ausgießt. Er verbindet uns als Brüder und Freunde mit Jesus, der ausruft, Abba, Vater. Theresia ist davon überzeugt, dass in den Gebeten im Heiligen Geist die gesamte Kirche betet. Daher wird jede echte, aus dem Glauben und der Liebe erwachsene Betrachtung der höchsten Dinge, sei es bei der Heiligen Liturgie, beim Anhören und beim Lobpreis Gottes, oder in schweigender Anbetung, womit der Vater gepriesen und die Gemeinschaft mit Jesus Christus vollzogen wird, zugleich zu einer in der Kirche geleisteten Unterstützung für meinen geliebten Jesus, wie die heilige Frau und Kirchenlehrerin versichert. Wenn also einer betet, wenn er aus dem Gebet lebt, wenn er im Gebet den lebendigen Gott erfährt und sich ihm hingibt, dann hat er auch ein stärkeres Empfinden für die Kirche, in der Christus durch das Wort der Gnade seine verborgene Gegenwart fortsetzt. Er spürt, dass er zu größerer Treue gegenüber der Braut Christi gedrängt wird. Er fühlt sich im Innersten seiner Seele dazu getrieben, für die Kirche tätig zu sein und sich mit allen Kräften für sie einzusetzen. Wenn das Gebet unter der starken Einwirkung der Liebe Gottes die verborgene Freundschaft mit Gott sucht und dahin gelangt, dass daraus die Verbundenheit oder Einheit der Liebe hervorgeht, bei der das Geschöpf seinen Willen völlig dem göttlichen Freund überlässt, dann wird die Freundschaft zum Ansporn für das Apostolat, zur Ursache der Freude für die Kirche und die Menschen, wie eine mächtige Stimme, die in das göttliche Herz eindringt und es zum Wohl seines ganzen Volkes überfließen lässt. Das lehrt uns die heilige Theresia mit der Autorität, die dem innewohnt, der den Weg zurückgelegt hat. Aus der praktischen Erfahrung ihres Lebens hatte sie begriffen, dass es keine andere Liebe zu Jesus Christus gibt als die Liebe, mit der sich jemand der Kirche hingibt, und dass man nicht die echte, achtungsvolle Gesinnung von Söhnen und Töchtern der Kirche haben kann, wenn sie sich nicht in tatkräftigem Eifer erweist, wozu das Gebet Kraft und Stärke gibt. Soweit die Worte des heiligen Johannes Paul II.
Wir haben uns heute hier bei Radio Horeb und Radio Maria mit Theresa von Avila beschäftigt, mit ihrer Gebetslehre, mit Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt. Vielen Dank für den Vortrag. Liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung auch bestellen auf CD, wenn Sie sie noch einmal nachhören möchten. 08328 921 120 ist die Nummer vom CD-Dienst und in Kürze finden Sie sie auch in unserem Podcast-Angebot unter www.horeb.org. www.horeb.org. Dann klicken Sie auf die Sendereihe Spiritualität und finden dann auch bald diese Sendung. Pater Gregor, noch zum Abschluss eine Sache. Viele können jetzt ja auch vielleicht meinen, Teresa von Avila im 16. Jahrhundert gelebt, also vor langer Zeit im Prinzip. Sie selber war Ordensfrau, hat auch für ihre Schwestern ja wahrscheinlich diese Bücher in erster Linie geschrieben. Ja. Und trotzdem gilt diese Lehre, die sie da vertritt, für alle. Es ist irgendwie ein universaler Lehrmeisterin, gerade auf diesem Gebiet, so wie die Päpste da unterstrichen haben.
Ja.
Was macht denn das, was macht das gerade aus, dass es so für uns alle ein Schatz ist?
Ja, ich glaube, gerade diese Worte von Johannes Paul II., die wir da zuletzt aus diesem Schreiben im Jubiläumsjahr gehört haben, weisen eben auf den Kern ihrer Lehre hin, die letztlich für uns alle gilt, nämlich dass aus der Liebe, aus der liebenden Vereinigung mit Gott, mit Jesus Christus, Früchte erwachsen, Tugenden gleichsam erwachsen, die sich in konkretes Tun, in konkretes Handeln umsetzen. Das heißt, Frucht der Nächstenliebe. Es geht darum, dass ich nicht nur eben mein eigenes Seelengärtchen pflege. Theresa hat ja das Bild des Gartens aufgegriffen und der Bewässerung des Gartens, sondern die Früchte, die in diesem Seelengarten dann wachsen, sollen gleichsam dann auch von meiner Umgebung gepflückt werden können. Das heißt, es geht um Engagement, es geht um Hingabe, um Einsatz für den Menschen in dieser Welt, um eine Hingabe in Liebe. Und das gilt für uns alle, die wir uns in die Nachfolge Christi begeben haben, nicht nur für Ordensfrauen in der Klausur. Und ich denke, darin liegt der universale Sinn, dass wir alle dazu gerufen sind, eine Beziehung zu unserem inneren Menschen zunächst einmal zu entwickeln, den Mut haben sollen, diese bewusste Reise ins eigene Innere anzutreten, um dort uns selbst zu erkennen und Gott zu erkennen und zu einer tiefen Vereinigung mit Gott zu gelangen durch die Liebe und aus dieser Vereinigung heraus dann die entsprechenden Früchte der Liebe zu bringen für die Welt, für unsere Umgebung.
Gut, dann vielen Dank, dass Sie uns Teresa von Avila näher gebracht haben. Dürfen wir Sie zum Schluss dann noch um den Segen bitten?
Gerne. Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute dann nach Eichstätt.
Danke Ihnen.
Danke auch Ihnen fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Marion Kuhl.